Nehemia hatte eine Vision. Die Vision von Nehemia war es, die Stadtmauer Jerusalems, die völlig in Trümmern lag, die völlig zerstört war am Boden, wieder aufzubauen. Nehemia war Mundschenk des Königs von Persien. Er war also einer der engsten Vertrauten des Königs von dem Großreich Persien. Ich habe hier für euch eine Karte. Das war das damalige Weltreich. Das Reich von hier, von der Grenze zu Indien bis hoch nach Griechenland, bis runter nach Ägypten. Ein Riesenreich. Und die Hauptstadt Susa ist hier. Da ist der Palast des Königs und da arbeitet Nehemia als Mundschenk des Königs. Und jetzt kommen zu Nehemia Freunde, Brüder aus Juda und sagen ihm, ist Jerusalem, die Stadt Gottes, ist völlig zerstört. Und Nehemia wird zutiefst traurig darüber. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die Stadt Gottes, die eigentlich vor Schönheit nur so erstrahlen sollte, die Stadt, die Gott sich auserwählt hatte, die eigentlich dazu da sein sollte, dass die ganze Welt sagt, wow, das ist Gottes Stadt. Die ist am Boden zerstört. Und Nehemia sagt, es kann doch nichts geben, was Gott mehr will, als dass diese Stadt wieder aufgebaut wird. Die Idee Gottes von Jerusalem ist doch eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, das bedeutet es auch, ich mache das nochmal kurz weg, ihr schaut da alle hoch, soll eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, Vision zu haben bedeutet, dass wir Gottes Ideen Wirklichkeit werden lassen. Und Nehemia sagt, okay, ich glaube, es ist Gottes Idee von Jerusalem, dass es so aussehen soll. Und er sagt, Gott, gib mir doch Gnade, dass ich das Wirklichkeit werden lassen kann. Und Gott führt ihn wunderbar. Der König dieses Riesenreiches gibt ihm jahrelang Urlaub und lässt ihn nach Juda gehen. Er gibt ihm Briefe mit, damit er über die Grenze kommt, dass ihn keiner angreift. Er erlaubt ihm sogar, das Holz aus dem königlichen Wald zu benutzen, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und dann geht Nehemia nach Jerusalem und es gelingt ihm, das ganze Volk zu motivieren, dass sie sagen, ja, wir wollen die Stadtmauer wieder aufbauen. Ja, es ist Gottes Wille, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und sie fangen an zu arbeiten, voller Tatendrang und sagen, jetzt wird Gott Großes tun. Und in diesem Moment treten die Feinde auf den Plan und Widerstände treten auf. Ich glaube, wenn wir die Idee Gottes Wirklichkeit werden lassen wollen, wenn wir seinen Willen umsetzen wollen, dann müssen wir mit Widerständen rechnen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Überwinde Widerstände. Wenn es deine Vision ist, dass du sagst, ich glaube, es ist Gottes Idee, dass mein Kollege in der Schule Gottes Liebe kennenlernt, und du beginnst, diese Vision in die Tat umzusetzen, dann werden Widerstände kommen. Wenn du sagst, ich will meine Ehe leben nach Gottes Idee, dann wird es angegriffen werden, weil es jemand gibt, der was dagegen hat. Die Frage ist nicht, ob Widerstände kommen, sondern wann und dann, wie gehen wir damit um. Und lasst uns gemeinsam die Geschichte von Nehemia anschauen, und zwar konkret Nehemia 3, Vers 33 bis 4, Vers 17, wo diese Widerstände auf den Plan treten. Ich will dich einladen, geh mit mir durch diesen Text und überleg dir, hey, was bedeutet es für deine Widerstände? Ich möchte noch beten. Danke Gott, dass deine Ideen für unser Leben einfach genial sind. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dran zu bleiben, deine Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Hilf uns, Herr, mit Widerständen umzugehen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mir hilfst, das zu sagen, was dran ist. Dass du mir hilfst, dein Wort zu predigen und nicht meins. Hilf uns jetzt aufmerksam zu sein und zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Ich lese die Verse 33 bis 38 aus dem dritten Kapitel. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, dass sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu. Und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden. Denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Die Feinde der Juden beginnen zu spotten, allen voran Sanballat von Samaria. Sanballat war der Statthalter von Samaria, das lag nördlich von Juda. Und er hatte überhaupt kein Interesse daran, dass die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen war es nämlich so, dass dadurch, dass Jerusalem in Trümmern lag, sich ganz Juda nicht nach Jerusalem orientiert hat, sondern nach Samaria. Und er hatte dadurch größere Macht. Sie haben nach seiner Pfeife getanzt. Und er hatte Angst, wenn jetzt Jerusalem wieder aufgebaut wird, dann werden sie sich nach Jerusalem orientieren und sie werden wieder selbstbewusster werden und vielleicht auch eine Gefahr für mich. Und das Zweite, es war damals so, dass all diese Völker, habt ihr ja vorhin gesehen, gehörten ja diesem großen persischen Reich an. Das waren alles Vasallenvölker. Und es war so, wenn solche zerstörten Städte wieder aufgebaut wurden, dann ist es oft passiert, dass die Aufstände gemacht haben, gesagt haben, so, wir wollen jetzt wieder ohne den König von Persien leben. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Und dann war es normal, dass der König von Persien seine Soldaten mitgenommen hat und dort mal alles wieder platt gemacht hat. Und Sanballat hat sich gedacht, wenn das passiert, dann werden nicht nur Jerusalem in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch wir umliegenden Länder. Und deswegen wollte er auf jeden Fall verhindern, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Und er beginnt zu spotten. Und wenn wir seinen Spott ansehen, dann merken wir, dass er so zwei Dimensionen hat. Zum einen sagt er, werden sie ein Opfer darbringen? Der Spott hat eine geistliche Dimension. Er fragt so, meint ihr Juden etwa, dass euer Gott, der ja wirklich schon lang nicht mehr irgendwas getan hat. Diese alten Geschichten von Exodus, Auszug aus Ägypten, das ist doch schon alt, das sind doch nur Geschichten. Meint ihr, dass der euch nochmal hilft? Und außerdem, ihr wart in Gefangenschaft, hat der euch irgendwie geholfen? Was kann denn euer Gott schon ausrichten? Und das Zweite, das er sagt, ist, werden sie den Schutthaufen wieder beleben? Ihr habt doch überhaupt kein gutes Baumaterial. Eure Steine, die sind doch verbrannt. Die sind doch so mürbe. Wenn ihr da eine Mauer draus baut, die bricht doch einfach zusammen. Ihr habt doch überhaupt keine Kraft. Ihr seid doch so ein kleines Volk. Ihr kriegt es doch nicht hin. Das Harte an diesem Spott ist, dass er ja nicht ganz falsch ist. Dass er irgendwie schon auch wahr ist. Ja, Gott hat schon lange nicht mehr geredet. Die Sachen liegen lang zurück. Ja, vielleicht stimmt es ja, vielleicht greift Gott ja wirklich nicht mehr ein. Und ja, wir sind schwach, wir haben kein gutes Baumaterial. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen das Malaya-Musical. Und als wir vor jetzt, glaube ich, 3 Jahren angefangen haben, dieses Musical zu schreiben, wir haben ja die Texte geschrieben und die Lieder und wir haben dann auch dann mit der IGE zusammen die Bühnenrequisiten gebaut und so weiter, alles selber gemacht. Da gab es auch Leute in unseren Reihen, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ihr habt überhaupt keine guten Schauspieler. Wenn ihr euch da vorne auf die Bühne stellt, die lachen euch doch nur aus. Und außerdem, ihr habt viel zu wenig Zeit, das schafft ihr nie. Ihr habt das nur noch irgendwie ein paar Monate, das kriegt ihr niemals auf die Beine. Wenn ihr da vorne steht, das wird lächerlich. Und ich weiß noch, ich habe mich so aufgeregt. Ich sagte, das gibt's doch nicht. Hört doch auf, das zu sagen. Ihr macht die Moral von deinen Igela kaputt. Ich will doch mit denen, wir wollen doch mit denen was Gutes machen. Und wenn ihr das denen sagt, dann wäre die aufhören, da mitzumachen. Und das regt die nur auf und wäre frustriert. Und ich habe angefangen, im persönlichen Gespräch dann auch über irgendwelche Leute abzulästern und so, weil mich das genervt hat. Und was auch der Fall war, ich habe gemerkt, dass dieser Zweifel auch in mir angefangen hat, Früchte zu tragen. Ich erinnere mich noch gut, 3 Monate vor der Aufführung, da hatten wir noch einmal eine Sitzung von dem Leitungsteam mit dem Hannes. Und ich habe gesagt, hey Leute, jetzt können wir es noch abblasen. Jetzt können wir es noch machen. Raum steht noch nicht fest, jetzt haben wir noch alle Möglichkeiten. Und hat der Hannes gesagt, nee, wir machen das, das will Gott, das ist gut so. Zum Glück hatte er den Mut. Es wäre doch zu erwarten, dass Nehemia total durchdreht und sich aufregt über diesen Sanballat und über diesen Tobia und in seinem Volk anfängt zu sagen, die sind so blöd und die regen mich so auf. Er hätte allen Grund, mal ordentlich über die abzulästern, sogar noch mehr. Er hätte Grund dazu, sich aufzuregen. Aber was tut Nehemia? Höre unser Gott. Nehemia betet zu Gott. Er bringt all seinen Zorn zu Gott, alles, was ihn so aufregt und alles, was ihn so wütend macht und sagt, Gott, das kann nicht sein. Und übrigens, er macht hier kein frömmlerisches Gebet so, ja Gott, das ist mega blöd, aber ja, ich muss dich ja lieb haben und segne den, aber eigentlich, ja, schwierig. Nee, er sagt, vergib denen ihre Schuld nicht. Er ist total ehrlich vor Gott. Er sagt Gott ganz ehrlich, das kotzt mich an. Und es regt mich auf. Er lässt es wirklich raus bei Gott. Nehemia ist mir ein Riesenvorbild. Weil hier wird eines deutlich. Nehemia vertraut voll und ganz auf Gott. Gott sagt mal, die Rache ist mein. Und dadurch, dass Nehemia seine Rachegedanken einfach Gott hinwirft und sagt, okay Gott, aber dann mach auch was, macht er deutlich, ich glaube wirklich, dass das, was du sagst, Gott, dass deine Ideen das Beste für mich ist. Wenn du sagst, die Rache ist dein, dann gebe ich dir auch die Rache. Das ist wahrer Glaube. Nicht nur das für wahr und für gut halten, was Gott so schreibt in seinem Wort, sondern es auch tun, auch danach leben. Nehemia wurde durch dieses Handeln davor bewahrt, vor diesen Zweifeln selber aufgefressen zu werden. Und er wurde davor bewahrt, in seinem Volk noch mehr diese Wut zu schüren und noch mehr diese Aufregung zu verbreiten. Ich glaube, was hier noch wichtig ist, durch ernsthaftes Gebet im Widerstand wird uns auch manchmal deutlich, ob wir vielleicht wirklich auf dem falschen Weg sind. Es gibt ja manchmal auch Ideen und Visionen von uns, die vielleicht gar nicht Gott entsprechen. Wenn wir ehrlich zu Gott kommen, dann hat er auch die Möglichkeit, uns zu sagen, hey, ist vielleicht auch gar nicht der Weg. Bring zu Gott, was dich bewegt. Überwinde Widerstände, indem du deinen Zorn, deine Verletzung, deine Wut, was immer es ist, bei Gott ablegst, zu ihm bringst, ihm ganz ehrlich sagst, was es ist. Das Erstaunliche ist, dass Gott diesen Gehorsam belohnt. Wir lesen am Ende, wir bauten weiter und es heißt sogar, das Volk gewann Mut zur Arbeit. Man könnte auch übersetzen, sie waren mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Ich meine, die haben den Spott gehört. Die hätten auch sagen können, da habe ich keine Lust mehr. Gott belohnt diesen Gehorsam von Nehemia. Und das Volk kann weiter an der Mauer arbeiten. Ich lese die Verse 1 bis 3 von Kapitel 4. Es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Juda befindet sich hier in einer krass ausweglosen Situation. Ich habe heute noch mal eine Karte für euch, heute wird es geografisch. Also hier ist Juda, okay, ist ein bisschen hell. Hier ist Juda, hier oben ist Samarien, da ist es an Balat, das ist das Begriff von Samarien. Hier die Ammoniter, hier drüben. Hier die Astoditer oder auch, vorher war das das Philisterreich. Und hier unten die Araber in Idumäa. Juda ist voll eingekesselt von diesen Völkern, die hier beschrieben werden. Und jetzt wollen die angreifen. Die wollen das verhindern, dass die Mauer bauen. Also, was haben die für eine Chance? Und ich finde es krass, wie sie reagieren. Es heißt einfach in Vers 3, wir aber beteten zu unserem Gott. Wieder diese Reaktion. Und Nehemia wird mir noch mehr zum Vorbild. Lest mal das Buch Nehemia. In jeder Situation, in der irgendwas auf ihn zukommt, das Erste, was er macht, ich gehe zu Gott. Das Erste, was er macht, ich gehe ins Gebet. Was ist deine erste Reaktion im Widerstand, wenn Schwierigkeiten aufkommen, wenn Zweifel aufkommen? Nehemia tut noch was. Es bleibt nicht nur bei dem Gebet, es heißt, und sie stellten Wachen auf. Pray and do something. Englisch ist immer cool. Gebet und Handeln gehören ganz eng zusammen. Das ist nicht auseinanderzunehmen. Beten ist immer ein Tunwort, ein Verb. Das zieht ein Handeln nach sich. Erst dadurch, dass sie die Wachen aufgestellt haben, haben sie gesagt, Gott, wir glauben, dass du uns hilfst, dass du uns schützt. Und so handeln wir auch. Es gab mal einen ganz großen Erweckungsprediger, der hieß Moody. Und der wurde mal von einem Journalisten gefragt, warum haben sie eigentlich so viel Erfolg? Was machen sie den ganzen Tag? Und er hat gesagt, was ich den ganzen Tag mache? Ich bete, dass Gott Menschen zu Jesus führt und den Rest vom Tag helfe ich ihm, meine Gebete zu erhören. Und ich finde, das hat eine große Wahrheit. Bete, aber handle, aber bete auch. Diese Spannung können wir nicht auflösen. Auch dieses Ora et Labora von Luther geht in diese Richtung. Bete und arbeite. Wir Christen haben manchmal den Hang dazu, von der einen Seite vom Pferd zu fallen. Ich kann beten, Herr, schenk mir eine super gute Note in der nächsten Klassenarbeit. Und wenn ich nichts lerne und mich dann wundere, dass es eine Eins gibt, dann das ist. Gott will dir helfen zu lernen. Wenn ich immer darum bete, Herr, schenk, dass durch meine Predigt Menschen zu Jesus geführt werden. Schenk, dass durch meine Predigt Leute ermutigt werden. Und ich fange irgendwie am Morgen vorher an, das vorzubereiten, dann muss ich mich nicht wundern, dass es vielleicht ein bisschen nicht so gut wird. Es gibt Ausnahmen. Ein Freund von mir war auf einer Freizeit und der hat einen ganz großen Wunsch. Er will endlich eine Freundin, unbedingt. Und er kriegt auch irgendwann eine, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist auch sein Gebetsanliegen. Und dann kommt er von der Freizeit zurück und ich habe natürlich gefragt, und, wie war's? Gab's irgendwelche Frauen und so? Ja, da wäre eine gewesen, oh, die wäre toll und so. Und ja, wow, hey, super. Und dann habe ich gesagt, ja, und? Hast du mit ihr geredet? Wie ist sie so? Ja, nee. Er wird jetzt erstmal beten, dass Gott zeigt, ob das wirklich dran ist, dass er mit ihr zusammenkommt. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, für seine Partner zu beten, auch schon im Vorfeld. Aber vielleicht will Gott gerade dadurch, dass man einen Schritt geht, dass man handelt, im Vertrauen, dass er das Gebet erhört, zeigen, was dran ist. Gebet und Handeln gehört untrennbar zusammen. Bete, aber handle auch. Handle, aber bete auch. Die Geschichte geht weiter von Vers 4. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze. und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zurück zur Mauer, jeder an seine Arbeit. Vorhin war das ganze Volk trotz Widerstand, trotz Spott, mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Jetzt Widerstand und das ganze Volk ist entmutigt. Wir können nicht mehr, es ist zu schwer. Ich glaube, es gibt beide Situationen. Es gibt Zeiten, da kann uns nichts was anhaben. Wir sind so mit Gott unterwegs und wir sind so, der kann mir sagen, was er will, ist mir egal, ich gehe mit Gott. Es gibt aber auch Zeiten, da ist es anders. Da sind wir mutig. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was macht Nehemia? Als er sieht, dass das Volk total entmutigt ist, dass es keine Kraft mehr hat zu arbeiten, dass die Arbeit zu schwer ist, da hört er auf mit der Arbeit. Sie halten mal inne. Sie machen mal eine Pause. Nehemia überlegt sich, was ist wirklich dran? Ist es jetzt wirklich dran, die Mauer zu bauen, auf Biegen und Brechen? Oder ist es vielleicht dran, sich auf Widerstände vorzubereiten, auf einen möglichen Kampf vorzubereiten? Gott hat ja niemals gesagt, setz meine Idee um in einer Woche. Sondern setz meine Idee um. Und Nehemia sagt, hey, okay, wir müssen vielleicht mal langsam machen. Nehemia stellt die Leute auf an die Mauer, an die Teile der Mauer, wo sie noch nicht ganz fertig ist, wo noch Lücken sind, wo sie angreifbar, wo sie verwundbar sind. Und die stehen da mit ihren Kochlöffeln und keine Ahnung, mit ihren schlechten Waffen, total entmutigt. Und dann kommt Nehemia und hält eine brennende Motivationsrede. Und es erinnert mich, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Braveheart. Ist der, also auf jeden Fall, es geht um William Wallace, ein schottischer Freiheitskämpfer. Und es kommt zum Kampf zwischen Schottland und England. Und die Engländer sind viel mehr, keine Chance. Und die Schotten stehen da voller Angst und sagen, wir schaffen das nie, wir gehen heim, die machen uns, die töten uns doch eh. Und dann kommt William Wallace und sagt, was wollt ihr, ihr sterbt doch so oder so. Ob ihr jetzt sterbt oder in 10 Jahren, das ist doch egal. Aber was schlimm ist, wenn ihr am Ende sterbt in 10 Jahren und sagt, hätten wir doch nur für unsere Freiheit gekämpft. Und er sagt, kämpft für die Freiheit. Und er ermutigt sie und er bringt sie dazu, dass sie schreiend die Engländer niederrennen. Und Nehemia macht das ganz ähnlich. Nehemia sagt, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Und dieses fürchtet euch nicht, ist übrigens der Befehl in der Bibel, der am meisten vorkommt. Das ist nicht eine leere Worthülse. Ja, wird schon besser. Wird alles wieder gut. Nein, dieses fürchtet euch nicht hat einen Grund. Er sagt nämlich, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Und dieses Wort gedenkt kommt im Alten Testament eigentlich immer vor in Bezug darauf, dass man an den Bund Gottes denken soll. Dass man daran denken soll, was Gott seinem Volk versprochen hat, was er ihnen zugesagt hat. Dass man daran denken soll, sich erinnern soll, was Gott alles schon gemacht hat. Welche großen Taten. Nehemia sagt, Leute, erinnert euch doch daran, was Gott getan hat. Er hat uns aus Ägypten rausgeführt. Er hat uns in der Wüste Brot vom Himmel regnen lassen. Wir sind um Jericho rumgelaufen und einfach die Mauern sind zusammengestürzt. Er hat uns aus der Gefangenschaft rausgeführt. Gott hat doch alles gemacht. Er ist der große Herr. Fürchte dich doch nicht. Vergiss nicht, dass Gott sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. In deinem Widerstand. Dass Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Erinnere dich daran in deinem Widerstand. Was hat denn Gott schon alles getan? Wie hat er denn schon geführt? Und deshalb fürchte dich nicht. Nehemia sagt noch was. Er sagt, kämpft. Und hier wird es wieder deutlich. Nicht nur denk dran, vergegenwärtige dir, was Gott getan hat, sondern dann geh auch den Schritt, wenn du dich nicht fürchtest. Dann kämpfe auch. An Gott gedenken, sich auf seine Zusagen verlassen, bedeutet auch, den Schritt zu gehen und auf diese Zusagen vertrauen, in Gottes Arme zu springen, den festen Boden vielleicht mal zu verlassen, sagen, Gott, ich vertraue jetzt darauf, was du zugesagt hast. Verlass dich auf die Zusage Gottes. Halt nicht nur für wahr, was Gott verspricht, sondern handelt auch danach. Und das ist spannend, als die Feinde hörten, dass sie einfach wieder weitergebaut, dass sie sich aufgestellt haben und bereit waren zu kämpfen, da sind die einfach nicht gekommen. Die kamen einfach nicht. Das heißt dann einfach, ja, wir sind wieder weitergebaut an der Mauer. Gott belohnt den Gehorsam seines Volkes. Und er bewahrt es auf wunderbare Art und Weise. Ich lese noch Vers 10 bis 12 und Vers 15. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. In Vers 15, so arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Der Abschnitt beginnt mit, und von jenem Tag an geschah es. Es ändert sich jetzt was. Hier ist eine Zäsur, hier beginnt was Neues. Nehemia ändert was und er hat etwas gelernt. Er hat gelernt, dass er seinem Volk zu viel zugemutet hat. Es heißt vorher in Vers 4, haben wir gelesen, dass sie sagen, die Kraft der Lastträger wankt, die Arbeit ist uns zu schwer. Nehemia erkennt, dass es zu viel gewesen ist, sie die Mauer bauen zu lassen, 100% und 100% noch Wache zu schieben, Tag und Nacht. Das ging nicht, das war zu viel. Er hat gelernt, dass er seinem Volk zu viel abverlangt hat. Und jetzt ändert er was. Und das spricht für Nehemia, für seinen Führungsstil. Er ist bereit, aus dem, was er erfahren hat, zu lernen, etwas zu ändern, nicht zu sagen, ich ziehe das so durch, wie ich das will. Was macht Nehemia? Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, in diesem Abschnitt, wo ich gerade vorgelesen habe, kommt dreimal das Wort Hälfte vor. Nehemia macht mal halblang. Die eine Hälfte baut, die andere Hälfte bewacht. Und die bauen, die haben in der einen Hand das Schwert und in der anderen Hand tragen sie die Last. Also die, wo die Lasten weg, die Karren wegschieben. Und die an der Mauer bauen, die haben in der Seite das Schwert stecken. Und das ist manchmal ein bisschen hinderlich. Sie können nicht zu 100% vollgasmäßig arbeiten. Nein, es kostet auch Kraft und Zeit, sich auf die Widerstände, auf die Angriffe vorzubereiten. Es ist wichtiger, dass wir uns darauf vorbereiten, als dass wir uns nachher überrennen. Es ist wichtiger, dass wir vorbereitet sind, als dass wir die Mauer jetzt in kürzester Zeit fertig bauen. Ich kenne eine Frau, Sie hatte einen Burnout, voll in der Gemeinde engagiert. Und ich habe mit ihr geredet und ich habe sie gefragt, hey, was machst du eigentlich alles? Und sie hat mir erzählt, hey, ja, Familie ist halt immer viel los, Kinder, Arbeit ist immer relativ stressig und in der Gemeinde, Gemeindeleitung, im Musikteam mit dabei, auch noch sowas Ähnliches wie hier Kirchencafé, hat noch eine Freizeit mit vorbereitet. Und ich hab sie dann gefragt, hey, wunderst du dich, dass du einen Burnout hast? Wunderst du dich, dass du nicht mehr kannst? Und sie hat zu mir gesagt, ja, aber als Christ ist es doch normal, dass wir Widerstände erleben. Ja, als Christ erleben wir Widerstände aufgrund unseres Glaubens. Es gehört dazu, dass wir Widerstände haben in Form von Zweifeln, in Form von Anfechtung. Aber dazu gehört sicher nicht, dass wir uns mit allen möglichen Aufgaben zumüllen, weil wir das Gefühl haben, dass es besonders fromm ist, wenn wir alles übernehmen, was uns angetragen wird. Dass wir zu allem Ja sagen, zu was wir gefragt werden. Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Nehemia hat es erkannt. Gott hat gesagt, hey, ihr müsst es nicht in der Woche fertig bauen. Ihr müsst es einfach bauen. Was ist wirklich wichtig? Sei vorbereitet auf die Widerstände. Wie willst du in den kommenden Widerständen all deine Verletzungen und deinen Zorn zu Gott bringen? Wie willst du bereit sein zu handeln und zu beten, wenn du es nicht trainiert hast? Hast du Zeit, um dich vorzubereiten auf Widerstände? Oder machst du 100% Gemeindearbeit oder sonstiges und hast gar keine Zeit mehr, dich darauf vorzubereiten, auf geistliche Widerstände? Gar keine Zeit mit Gott? Dass du gar nicht weißt, was steht in seinem Wort? Auf was kann ich mich denn verlassen? Auf welche Zusage? Überleg dir, was wirklich dran ist. Was ist wirklich dran, sich vorzubereiten oder 100% zu arbeiten? Hast du Zeit mit Gott, die dich auf Widerstände vorbereitet? Ich will dich ermutigen, vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und solltest mal anfangen, was zu tun und bist immer nur am Vorbereiten, bist immer nur am bei Gott auftanken. Aber vielleicht ist es auch dran, was abzugeben, weniger zu machen. Ich glaube, das, was Nehemia am besten gelernt hat durch diese Geschichte, war, Widerstände kann ich nur überwinden, wenn ich darauf vorbereitet bin. Nur noch diese vier Punkte mit. Bring zu Gott, was dich bewegt. Was es auch sei. Deine Wut, deine Zorn, deine Verletzungen. Bete, aber handle, aber bete auch. Das gehört zusammen. Verlass dich auf die Zusagen Gottes. Erinnere dich daran, was Gott schon getan hat. Mach das, was dran ist und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich finde das super, Tobi, ich würde gern weniger machen oder ich würde gern mal anfangen, aber ich habe keinen Mut dazu. Ich habe nicht den Mut, das abzusagen. Ich habe nicht den Mut, mich da rauszunehmen. Ich habe nicht den Mut, jetzt mal in dem Team anfangen mitzuarbeiten. Ich traue mich nicht. Ich will dir zum Ende einen Vers mitgeben, über den du einfach nachdenken kannst. Steht in Römer 8, Vers 11. Da heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, derselbe Geist lebt auch in dir. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann lebt dieser Geist der Auferstehung in dir. Und durch die Kraft der Auferstehung wirst du befähigt, Dinge zu tun, die du nicht für möglich hältst. Die Frage ist, glauben wir das oder halten wir es nur für wahr? Ich will dich einladen, nimm das mit und überleg dir, was bedeutet das bei dir, was ist das folgende Handeln aus dem?